Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen und schlagen dazu Hebräer Kapitel 10 auf. Hebräer 10, Vers 25b. Und da heißt es, einander ermuntern, Punkt, Punkt, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Soweit Gottes Wort. In diesem verlesenen Vers treten wir ein in die Lehre des Neuen Testaments, in die Lehre des Wortes Gottes. Und die Lehre ist immer ein wenig trocken. Für viele Gläubige, nicht alle haben Beziehungen zur Lehre. Und ich weiß, dass ein Geschehnis aus der Heiligen Schrift die meisten der gläubigen Herzen mehr bewegt als die Lehre. Und dennoch wacht Gott mehr als im übrigen Wort über seine Lehre. Paulus redet, dass wir gerade Acht haben sollen auf die Lehre. Und so wollen auch wir es handhaben und tun, die wir Gottes Wort lieb haben, Acht zu haben auf sein Wort. Der Schreiber dieses Briefes erlässt an uns eine Aufforderung, einander zu ermuntern. Sicherlich vermögen nicht alle notwendigerweise Ermunterung zu gebrauchen. Wer sie nicht bedarf, lässt sie an sich vorüberstreichen. Und ich darf dennoch sagen, dass die allermeisten Kinder Gottes der Ermunterung bedürfen. Aufforderung des Wortes Gottes, einander zu ermuntern. Und der Anlass hierfür soll, wie es hier heißt, der herannahende Tag sein. Ganz kurz, was wir über das Wort ermuntern zu verstehen haben. Ermuntern ist heiter machen, ist das Wachwerden oder die Munterwerdung in ganz bestimmten Dingen. Allenfalls ist es die dem Schlafe abgekehrte Seite. Von welchem Tag, müssen wir nun fragen, redet das Wort hier? Werden da nicht unsere Gedanken hingeführt zur Entrückung nach 1. Thessalonicher 4, wo es in Vers 18 heißt, so ermuntert einander mit diesen Worten. Dazu muss gesagt werden, dieser Tag ist hier nicht gemeint. Und wir werden das gleich sehen. Wir haben in unserer Auslegung, in unserem Verständnis, nicht das Recht, etwas auszusuchen oder zu sagen, weil das nächste heilsgeschichtliche Ereignis der Tag Jesu Christi sei, diesen Tag dafür zu erklären. Der in Hebräer 10, Vers 25 genannte Tag erhält die praktische Fortführung in den Aussagen Vers 26 mit Willen sündigen, 27 Gericht, Vers 30 Rache und Vers 31, es ist furchtbar in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die Bibel Gottes Wort legt sich selbst aus. Das ist ein Grundelement der Heiligen Schrift. Also ist dieser Tag der Gerichtstag. Worüber sich die Gläubigen zu ermuntern hatten. Nun könnten wir fragen, ja, was gibt's denn Ermunterndes übers Gericht? Und da müssen wir sagen, sehr, sehr viel. Da brauchen wir nur die Schattenbilder anzusehen, dass der Noah sehr ermuntert war, als das Gericht hereinbrach und er sich in der Arche befand. Den brauchten wir nicht zu trösten. Pass auf, dass du oben nicht über die Reling fällst. Das Wasser ist nass. Brauchten wir dem nicht zu sagen. Der wusste ganz genau, aus diesem Schiff darf und kann ich nicht heraus. Es gibt kein Herauskommen aus den mächtigen Armen Gottes. Dafür hatte Gott ihm eine kleine Luke nach oben einbauen lassen, damit er Verbindung zum Himmel unterhalte. Wir können es nur so erklären, wie es die Bibel sagt, dass oder weil Gottes Gerechtigkeit oder umgekehrt, weil Gottes Gericht auch Gerechtigkeit Gottes ist. Lesen wir in Psalm 89, Vers 14, eine Bibelstelle unter vielen. Errettung und Gericht, sagt die Bibel, sind Gerechtigkeit Gottes. Was aber hat die Gemeinde mit dem Tag des Gerichtes zu tun? Da müssen wir wieder sagen, allenfalls sehr, sehr viel. Zunächst weisen alle Stellen mit Tag im Alten Testament auf das Gericht hin. Aber auch alle Hinweise auf den Tag im Neuen Testament, soweit keine zusätzliche Erläuterung anhängig ist, meinen den Gerichtstag. Wir werden das noch bis in die Einzelheit hier durchnehmen. Dieses nahegekommene oder das nahekommende Geschehen wird im Worte Gottes in verschiedenen Bezeichnungen ausgedrückt. Die wollen wir heute auch betrachten. Es handelt sich um drei Aussagen der Heiligen Schrift im Neuen Testament, wobei es sich zugleich auch um drei Begriffe handelt und zugleich an drei Bibelstellen, die wir hier behandeln wollen. Denn nahe gekommen sind der Tag, die Ankunft des Herrn, und das Ende. Diese drei Aussagen sind Geschehnisse, die praktisch einen Rahmen, einen Lehrrahmen darstellen und in der Heiligen Schrift einnehmen und stehen in einem ganz besonderen und in einem gewissen Verhältnis zueinander. Und die Absicht des Wortes Gottes ist es, welche die Ereignisse als Wirkung auf uns, die Wartenden, hinterlassen oder haben soll. Gott will mit diesen drei Aussagen, dass unsere Herzen als die Wartenden auf diese Dinge uns in einem ganz bestimmten Zustand bringen. Daher steht jede der drei Stellen in einem ernsten Zusammenhang Alten und Neuen Testaments. Denn diese Erwartungen, ob sie uns jeweils direkt oder auch indirekt betreffen, sollen heiligende Wirkungen auf unser ganzes Leben ausüben. Das ist die Absicht der Heiligen Schrift hin zu uns. Wie könnten wir da Tag, Ankunft, Ende gleichgültig im Blick auf unseren Wandel, gleichgültig im Blick auf unsere Gemeinde, gleichgültig im Blick auf die vielen Verlorenen dahingehen? Unmöglich. Sein Tag, seine Ankunft und das Ende muss uns innerlich im Herzen berühren und auf unser Leben eine antreibende Kraft ausüben. Sonst betrügen wir uns selbst. In dem gleichen Sinne redet auch der Apostel in 2. Petrus 3, Vers 11 bis 12, wo es heißt, da nun dies alles aufgelöst wird, das sagt er auch zu uns, welches solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr erwartet und so weiter. Da geht es um die Auflösung, das ist das Ende dieser Erde. Auflösung der Elemente. Die drei Stellen, die angekündigt waren, sind erstens Römer 13, Vers 12, wo es heißt, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe gekommen. Zweitens Jakobus 5, Vers 8. Die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Drittens, 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Welch eine Verantwortung ist uns doch seitens Gottes allen auferlegt, damit wir in dieser damit verbundenen Bereitschaft leben sollen, weil die drei Dinge nahe gekommen sind. Das heilige Wandel und Gottseligkeit an uns allen gefunden werde. Damit wenden wir uns der ersten Stelle zu, nämlich Römer 13, Vers 12. Da heißt es, die Nacht ist weit vorgerückt. Wenn die Heilige Schrift von Nacht redet, da ist der Zeitabschnitt der Sündenherrschaft gemeint. Überall dort, wo es keine Sünde gibt, gibt es auch keine Nacht und keine Finsternis. Und je weiter wir dem Ende dieser Herrschaft der Finsternis kommen, desto dunkler wird es um uns. Und die Dunkelheit nimmt nicht immer Halt vor den Erretteten. Darum haben wir die heilige Pflicht, uns beständiglich in der Gegenwart und der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus zu bewegen. Der Höchststand dieser Nacht wird am Ende der 70. Jahrwoche sein, wovon uns die Prophetie Alten und Neuen Testaments Zeugnis gibt. Aus dem Blick des geschichtlichen Ablaufes ist die Nacht dieser Welt weit, sehr weit vorgerückt. Das ist für uns ermunternder Trost, weil wir wissen, dass nicht am Anfang oder in der Mitte der beginnenden Nacht der Herr für uns wiederkommen wird, sondern am Ende. Der Herr sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Da müssten wir fragen, wie war es denn da in den Tagen Noahs? Da erwartete die finstere Welt, die unerrettete Welt, das große, gewaltige, angekündigte Gericht vieler Wasser. Das Geschehen um Henoch war dabei völlig untergeordnet. Niemand in dieser Welt sprach überhaupt davon. Nicht für die Errettung Henochs, wohl aber für den Tag des Gerichtes jener Wasser hatte Gott eigens einen Prediger berufen. Wir könnten fragen, warum denn das nur so? Und zwar deshalb, weil so viel verloren und so wenig gerettet war. Und Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Wir sehen die tiefe Besorgnis Gottes letztlich um jede einzelne Seele, die ihm nicht gehört. Sagt nicht auch das Neue Testament im gleichen Gang, dass er sich nicht um die 99, es waren sogar Gerechte, sondern dem einen nachgeht? Und genau heute findet sich das Bild wie zu den Tagen Noahs. Und weil der lebendige Gott dies vorher wusste, besitzen wir die vielen, vielen Hinweise auf das Gericht als den Tag. Nun, die Nacht ist weit vorgerückt, so dass es uns gelegentlich erscheinen mag, es könne in diesem Vorrücken der Nacht bald nicht mehr weiter rücken, bald nicht mehr weitergehen. Ob wir nach Ost oder nach West blicken, überall sehen und erfahren wir die Nachtmerkmale. Niemand soll sich täuschen. Der Gott dieser Welt kann sehr, sehr viel. Aber unser Gott kann weit mehr. Die Nacht ist ein Vorgang, ein Zustand, ein Geschehen in dieser Welt und wird verändert durch den neuen Morgen des ankommenden oder des nahekommenden Tages. Tag und Nacht lösen sich so lange ab, bis das Licht des nahen Tages bleibt. Und dies deutet auf das Tausendjahrreich als den Tag hin. Die Bibel sagt, da wird es Licht sein. Bezüglich des tausendjährigen Reiches in den Propheten. Wenn in Römer 13, Vers 12 von Nacht und Tag geredet ist, heißt das nicht Nacht und Wiederkunft Jesu für die Gemeinde. Denn die Gemeinde bringt nicht in dieser Nacht den neuen Morgen, den neuen Tag. Selbst die in Matthäus, Kapitel 25, Vers 6, erwähnte Ankunft um Mitternacht, weist in erster Linie auf Israel hin und nicht umgekehrt. Auch dann nicht, wenn Henoch vor diesem Tag gerettet wurde. Der Tag ist nahe gekommen, war der zweite Ansatz in diesem Vers. Ist demzufolge der Tag, der die Nacht beendet. Die Wiederkunft Jesu beendet nicht die Nacht. Und das ist das Ende der 70. Jahrwoche. Die Nacht wird an vielen Stellen in der Heiligen Schrift auch mit Unruhe verglichen. Wobei wir dann, wenn wir in den Hebräerbrief Kapitel 4 hereinschauen, von Vers 4 bis 8, aber ganz besonders der Vers 7. Nach allem Ungehorsam Gott wiederum einen neuen Tag bestimmt, durch welchen man in die Ruhe eingeht. Und das ist das tausendjährige Reich. Von diesem Hebräer 4, dann der nächste, Vers 9. An dieser Stelle wird noch darauf aufmerksam gemacht, dass die Heilige Schrift das Israel Betreffende beinhaltet und nicht das der Gemeinde. Die Bibel Gottes Wort, einschließlich der Evangelien, der Apostelgeschichte, betrifft wesenhaft Israel. Es ist Israel-Geschichte. Die Bibel erklärt es an verschiedenen Stellen verschieden. Paulus im Römerbrief durch eine unedle Einpropfung. Was das ist, wissen wir, dass ein Baum, den man die überschüssigen Zweige abgeschnitten hat, nur noch wie ein Torso mit solchen kurzen Astteilen herausragt, dass da nun Einpfropfungen vorgenommen werden. Das heißt, der eigentliche Baum, der eigentliche Stamm, das eigentliche Holz muss nicht dem einpfropfenden Element gleich sein. Sondern die Bibel bringt geradezu das Zweierlei, was ja im Alten Testament verboten war. Nicht wahr? Da durften nicht zweierlei Stoff an einem Kleide sein. Das konnte nur neutestamentlich erst hervorgebracht werden. Das ist eine Einfügung. Und wir wissen, dass nach der Zeit der Gemeinde Gott mit der Geschichte Israels fortfährt. Und wenn wir die Seiten zählen, die die Bibel umfasst, da haben wir im Neuen Testament etwa 10% und 9/10 Altes Testament. Von diesen einem Zehntel nehmen wir die Evangelien und dann wieder die Geschichte der Endzeit heraus, die Israel betrifft, zu der auch Offenbarung zählt. Und da haben wir wieder nur einen Teil davon. Und das ist Gemeinde. Das ist also so, wie der Henoch damals in der Zeit, der hier entrückt wurde, in einer bestimmten Beziehung zu den Mengen der Gottlosen. Zweitens, die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Jakobus 5, Vers 8. Mit diesen Worten drückt Jakobus das nahe gekommen Sein des Herrn aus. Und zwar in der Gleichheit des nahe gekommenen Tages, wie unter Punkt 1 behandelt, fragen wir auch an der Stelle, von welcher Ankunft redet der Apostel. Ist es die Ankunft zur Abholung der Gemeinde oder die Ankunft später zum Gericht? In der hier genannten Ankunft ist die Zeit des kommenden Gerichtes gemeint. Nichts anderes. Denn bereits im nächsten Vers 9 steht der Richter vor der Tür. Eine solche Warnung gibt den mit der nahe gekommenen Ankunft des Herrn in Verbindung stehenden Ermahnungen den nötigen Nachdruck. Die Verse 8 und 9 enthalten demzufolge 4 ganz ernste Ermahnungen. Auch für uns, wenngleich der Richter nicht mehr für die Gemeinde vor der Tür steht, weil Christus das Gericht, welches das unsere war, auf sich genommen hat. Wenn der Herr Jesus kommt, wird er uns nicht als Richter begegnen. Als Richter tritt er für Israel in Erscheinung. Das ist, wenn wir lesen, wie der Blitz ausfährt von Osten bis gen Westen. 4 ernste Ermahnungen finden wir in diesem Jakobus 5 in Verbindung mit unserer Bibelstelle. Erstens, Vers 8a. Da heißt's: Habt auch ihr Geduld. Habt Geduld. denken wir an die Ankunft des Herrn, von der Jakobus redet. Das ist der Aufruf zum Ausharren. Der Aufruf zum Ausharren. Wir lesen in Vers 11 von diesem Ausharren dann. Israel wird seine Rechtfertigung im Gericht darin haben, wie es in Matthäus 24, Vers 13 heißt, wer aber ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Wir haben unsere Rechtfertigung nicht im Ausharren. Ich mache darauf ausdrücklich aufmerksam. Zweitens, Vers 8b. Befestigt eure Herzen. Die Zeit der Ankunft des Herrn braucht feste Herzen. Und jetzt beachten wir, die Israeliten, nicht die Gemeinde, ich sage noch einmal, die Israeliten sollten ihre Herzen selbst befestigen. Das ist nicht wie mit der Leibesgemeinde und dem Haupte eine Verbindung. Wegen der Gerichtszeit, denn die Ankunft wird im Gericht sein. Umgekehrt ist es bei der Gemeinde bis zur ersten Wiederkunft unseres Herrn. Da befestigt der Herr unsere Herzen. Der Herr unsere Herzen. So steht es jedenfalls geschrieben. Ich habe nur zwei Bibelstellen herausgenommen, dass er das tut. 2. Thessalonicher 3,3 und 1. Thessalonicher 3,2. Drittens. Da heißt es, seufzet nicht wieder einander. Das bezieht sich auf Vers 9. Warum sollten sie nicht wieder einander seufzen? In Vers 9, wegen Gericht, steht so da. Wir brauchen es nur zu lesen. Welches in dem gleichen Vers erwähnt wird. Anders ist es in der Gemeinde. Zum Beispiel Hebräer 13, Vers 17b. Dort gibt das Neue Testament Weisung an die Gläubigen zur Unterwürfigkeit der Führer, auf dass sie dies, sagt der Hebräerbrief, mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Zwar würden sie dann nicht wie Israel ins Gericht kommen. Da steht nichts, das ist keine Lehre der Heiligen Schrift für die Gemeinde. Sondern die Bibel sagt, es wäre ihnen nicht nützlich. Wo geht denn das hin, nicht nützlich? Nun, das heißt, sie würden dann ihren erarbeiteten Lohn wieder verlieren. Und wir kommen zum vierten, Vers 10, da lesen wir von Leiden. Die leiden. Leiden um des Herrn willen hat es in allen Zeiten gegeben, Alten und Neuen Testament. Der unverkennbare Höchststand der Leiden wird für Errettete in der 70. Jahrwoche sein. Die Heilige Schrift lehrt nicht, dass die Gemeinde nur in oder aus einem Leidenshöchstmaß den Herrn zu erwarten habe. Das ist nicht Lehre der Heiligen Schrift. Wohl aber ist es so bei Israel, Das ist die Drangsal jener Tage, von der die Bibel in den verschiedenen Mitteilungen redet. Dann wird das Dunkelste der Nacht weichen, um dem Lichte des neuen Tages Raum zu geben. Exegetisch haben auch wir Geduld zu haben, denn ungeduldige Gläubige sind nicht geheiligt. Auch wir, die Herzen durch Christus zu befestigen, wer das nicht tut, wankt. Auch wir haben nicht zu seufzen. Wir wissen warum. Aber wir haben zu leiden, was wieder Gläubige nicht möchten. In den verschiedensten Variationen haben wir zu leiden, nicht im dunkelsten der Nacht, sondern wo der Herr das will. Das ist ein Unterschied. In erster Linie bezieht sich die Ankunft des Herrn auf das Gericht und nicht auf die Ankunft des Herrn zur Entrückung. Das ist eine zweitrangige Sache in der Heiligen Schrift. Ich habe gestaunt, wie viel Spalten in der Konkordanz damit beschrieben sind, mit diesem Gericht. Liegen doch beide Ankünfte zeitlich circa 7 Jahre auseinander. Und darum finden wir selbst im Neuen Testament Stellen, in welchen die beiden zusammen benannt sind, wie zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 23. Und drittens, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. 1. Petrus 4, Vers 7. Obgleich wir wissen, dass dieses Nahegekommensein noch nach dem 1000-Jahr-Reich liegt, denn die Verbrennung der Erde zum Beispiel liegt nicht innerhalb des 1000-jährigen Reiches oder davor, stellt genau wie der nahegekommene Tag nach Römer 13, Vers 12, und die nahegekommene Ankunft des Herrn nach Jakobus 5, 8 an uns ganz besondere Anforderungen. Darüber redet die Bibel. Und dafür zeigt uns der Petrus so 4 wiederum ernste Ermahnungen, die zu beherzigen der Heilige Geist uns leiten will. Wir nehmen diese 4 Dinge noch durch der Belehrung wegen, weil sie in diese Mitteilung messerscharf hineinpassen und hineingehören. Es sind 4 Dinge: Gebet, Liebe, Gastfreiheit und Dienst. Das nahegekommene Ende ermahnt uns in diese 4 Dinge. Erstens, Gebet. Mach's nur kurz. Vers 7. Besonnen und nüchtern dabei zu sein. Das ist der Vers 7. Zweitens, die Liebe. Wir lesen in Vers 8 davon. Diese untereinander vor allem, und zwar inbrünstige, sündenbedeckende Liebe, wie es dort heißt. Von einer gesichtsablenkenden Liebe steht nichts geschrieben. Drittens, Gastfreiheit. Vers 9. Gegeneinander? Das heißt, ohne Murren. Wir müssen jetzt nicht nach Meriba gehen, um zu wissen, was Murren bedeutet. Haderwasser. Was ja in Zeiten von Bedrängnissen nicht immer möglich ist, wovon in Vers 9 gesprochen wird. Wenn ich selbst verfolgt werde, kann ich nicht groß Gastfreundschaftlichkeit üben. Und viertens, Dienst. Gemäß der empfangenen Gaben, denken wir an Vers 10, deren Verwalter wir sind. Wir sind die Verwalter dieser Gaben. Gnadengaben der Hilfeleistungen, wie sie in solchen Zeiten benötigt werden. Dort wird auch der Becher Wasser erwähnt in diese Zeit hinein. Ich bin überzeugt, wenn ich jetzt vorlaufe und gebe hier einen der Brüder einen Becher Wasser, dass ich das oben nicht besonders belohnt bekomme. Aber in diesen Mangelzeiten, da wird's viel bedeuten. Deshalb, die Gnadengaben der Hilfeleistungen im praktischen Sinn, Vers 10. Und dann aber auch Gabendienst in der Verkündigung, Vers 11. Daher Aussprüche Gottes, so steht's geschrieben. Das sind diese Gaben. Wir sind erstaunt, wie Gottes Wort zugleich redet in diesen drei Bibelstellen. Ich habe es nur kurz gemacht, der Zeit wegen. Es braucht niemand, sich beängstigen zu lassen. So aber Noah im Glauben die Arche bereitete, lesen wir, Hebräer 11, Vers 7, weil er einen göttlichen Ausspruch über das, und jetzt kommt ein halber Satz, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, war er von Furcht bewegt. Das Ergebnis des Glaubens, das sehen wir hier auch noch nicht. Das ist die Herrlichkeit für uns. Wenn du nur glauben kannst, wenn du jetzt schon die Herrlichkeit zuvor gesehen hast, da liegst du schief, weil du nicht im Glauben bist und darin nicht keine Rechtfertigung erfährst. Aber auch wir stehen am Ende aller Dinge. Sollten wir da nicht auch von Gottes Furcht bewegt in der Ermahnung dieser vier Dinge recht aktiv werden oder sein? Oder lassen wir das Wort Gottes vergeblich zu unseren Herzen reden? Ich meine schon, denn sehr nahe gekommen ist der Tag, die Ankunft des Herrn und das Ende aller Dinge, das ist das für uns gut zu behaltende, der, die, das Programm zusammenfassend. Sei noch einmal daran erinnert, wie der Tag sich vom Grundsatz her auf den Tag des Gerichtes bezieht. Weil die vielen, vielen Bibelstellen der Heiligen Schrift das anzeigen. die Wiederkunft Jesu oder Tag Christi Jesu ist von der Erwähnung her ein Vorgang, der in der Heilsgeschichte Israels des Wortes Gottes überhaupt nicht erwähnt ist. Selbst die Abschattung in Henoch, nur eine Randbemerkung blieb im Alten Testament. Erst durch den Heiligen Geist, zeitlich des Neuen Testaments, verstehen wir Henochs Geschichte überhaupt. Weil die Gemeinde für unsere heutige Zeit, die Zeit um uns, kein Thema ist, denn die Welt will Jesus nicht, bleiben auch wir und die Mitteilungen seines Tages gering. Und wir sehen auch schon das Leben Henochs, obwohl die Leute 1000 Jahre etwa alt wurden in den Tagen Henochs. Henoch war nur 365 Tage alt. Das heißt, ein geistliches Glaubensjahr war zur Erfüllung dieses Mannes vonnöten, um das alles zu empfangen. Was Henoch geschenkt war, ich bin überzeugt, er wusste nicht, in welch einem Reichtum er durch diese dort stattfindende Entrückung überhaupt gelangen konnte. Viel ist ihm erspart geblieben, diesem Henoch. Aber eins wollen wir uns zum Schluss merken. Bevor das Gericht einsetzte, war Henoch entrückt. Und fragen wir, wie viel Regen des Gerichtswassers auf seine Jacke fiel, müssen wir sagen, nicht ein einziger Tropfen. Ein Schattenbild der kommenden Entrückung. Manche hätten gern gewollt, dass der Henoch mit im Wasser mit den Gottlosen gepaddelt hätte. Die Bibel redet vom Gegenteil. Wenn wir aufrichtig sind, werden wir es auch verstehen. Und der Herr möchte dazu seinen Segen geben. Amen.